Herzlich willkommen zu Heal and Grow, deinem Podcast für Heilung und inneres Wachstum.
Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Heal and Grow, bei dem es heute um das hormonelle Gleichgewicht von uns Frauen gehen soll und was du selbst dafür tun kannst, um es zum Beispiel wieder in Balance zu bringen, wenn deine Hormone gerade verrückt spielen, oder einfach auch, um ja, da im Gleichgewicht zu bleiben. Mein Name ist Celia, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauengesundheit und bindungsenergetische Therapeutin und außerdem präsentiere ich dir hier diesen Podcast. Ich freue mich, dass du dich auch wahrscheinlich so für unsere Hormone und die Zusammenhänge interessierst, so wie es mich begeistert. Und die heutige Folge ist tatsächlich eine Inspiration der Fragen von meinen Patientinnen. Ich hatte ja schon mal bei Instagram erzählt, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr viele Anfragen bekommen habe von Frauen, die ja, sich in ihrem hormonellen Gleichgewicht gestört fühlen, wo alles aus der Balance geraten ist, möglicherweise auch noch Nachwirkungen von diesem intensiven ersten Halbjahr 2020 von der Corona-Zeit und dass ich deshalb in letzter Zeit sehr viel über diese Themen gesprochen habe und über die ganzen Dinge, die es wichtig sind zu beachten, wenn man gerade hormonelle Probleme hat. Und wenn das was ist, wo du auch gerne noch tiefer einsteigen würdest, dann kann ich dir wirklich nur unseren Workshop ans Herz legen, den wir am 22. August in Hamburg durchführen. Wir, das ist Anja, eine Yogalehrerin und Kollegin und ich als Heilpraktikerin. Und an diesem Tag hast du wirklich einen ganzen Tag lang Zeit dafür, mit uns gemeinsam in diese ganzen Fragestellungen einzutauchen, etwas zu lernen darüber, wie du selbst noch besser deine Hormone ins Gleichgewicht bringen kannst, zum Beispiel mit Hilfe von einfachen, achtsamen Yoga-Übungen, mit harmonisierenden und sehr wirkungsvollen Körpermeditationen und mit der Unterstützung von verschiedenen Frauenheilpflanzen. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Website herzheilpraxis.de/workshop, aber ich werde dir den Link auf jeden Fall hier auch nochmal in die Shownotes packen. Und da kannst du dir alles in Ruhe durchlesen und dann könntest du dich zum Beispiel bei mir per E-Mail anmelden. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf jede einzelne Frau, die dabei sein mag, die etwas für ihre Hormone tun möchte, für das Gleichgewicht ihrer Hormone. Und ja, die wir einfach an diesem Tag da ein Stück weit begleiten dürfen. Wir werden natürlich alle Sicherheitsabstände und alles, was dann bis dahin noch zu beachten sein wird, einhalten. Du kannst dich da also dann vollkommen fallen lassen und einfach eine kleine Auszeit für dich nehmen. Doch jetzt zurück zum heutigen Thema. Wenn du dich schon ein bisschen auskennst mit unseren weiblichen Hormonen, dann brauchst du jetzt vielleicht die folgenden Infos nicht unbedingt, aber manchmal ist es ja auch ganz interessant, einfach nochmal Dinge zu wiederholen und sich es nochmal anzuhören, um das besser zu verinnerlichen. Also wenn wir von unseren weiblichen Hormonen sprechen, dann meinen wir meistens in erster Linie einmal das Progesteron und das Östrogen, die immer im Verhältnis zueinander zu sehen sind. Also in unserer fertilen Phase, in unserer fruchtbaren Phase als Frau, sollte unser Progesteronwert in der Lutealphase, also nach dem Eisprung, etwa zwischen 150 und 350 pg pro Milliliter liegen. Das variiert auch immer ein bisschen von Labor zu Labor, was da als Idealwerte angegeben werden. Und meiner Ansicht nach kann man sich sowieso nicht nur an den Idealwerten oder an den Werten festhalten, sondern es geht natürlich immer um die Symptomatik der Frau, aber nur, dass man hier mal so eine Idee davon bekommt. Und im Vergleich dazu sollte der Östrogenwert nämlich nur bei 2 bis 8 pg pro Milliliter liegen. Und bei sehr, sehr vielen Frauen heutzutage liegt tatsächlich eine relative oder eine absolute sogenannte Östrogendominanz vor. Also das heißt, dieses Verhältnis von Progesteron zu Östradiol, was ungefähr bei 80 zu 1 bis 200 zu 1 liegen sollte, also eben 80 Progesteron, ein Östradiol, das ist sehr, sehr oft dann erniedrigt zu Ungunsten des Progesterons, weil entweder der Östrogenwert in sich einfach zu hoch ist oder weil der Progesteronwert zu niedrig ist und am Ende kommt eben eine Östrogendominanz heraus. Und da fragte mich kürzlich eine Patientin, ob das denn heutzutage öfters so sei, dass Frauen an einer Östrogendominanz leiden. Und wie ich sie auch eben schon mal erwähnt hatte, ja, das ist tatsächlich der Fall. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Also zum einen haben sehr, sehr viele Frauen heute einfach sogenannte Hormonkarrieren hinter sich. Das heißt, sie haben vielleicht schon mal ein paar Jahre lang die Pille genommen oder hatten eine Hormonspirale oder ein Nuvaring, ein Hormonpflaster, was auch immer. Also haben hormonelle Verhütung genutzt. Und man muss sich das eben so vorstellen, dass in dieser ganzen Zeit dann ja künstlich kein Eisprung stattgefunden hat, künstlich unserem Körper vorgespielt wurde, dass er schwanger sei, aber natürlich nicht mit den entsprechenden dazugehörigen Hormonausschüttungen, die der Körper dann machen würde. Denn die Zeit mit den höchsten Progesteronwerten im Leben einer Frau ist die Schwangerschaft. Und ansonsten ist eben der Progesteronwert erst nach dem Eisprung, etwa eine Woche nach dem Eisprung, am höchsten im ganzen Zyklus, weil das Progesteron aus dem Gelbkörper entsteht, der aus dem gesprungenen Ei entsteht. Also nur wenn wir überhaupt Zyklen mit Eisprung haben, können wir auch wirklich ausreichend Progesteron bilden. Ein ganz kleiner Anteil wird noch in der Nebenniere gebildet, aber wenn die Eisprünge fehlen, dann fehlt da auch eine ganz entscheidende Progesteronquelle. Und dementsprechend hat sich da dann über Jahre möglicherweise unter hormoneller Verhütung schon mal ein ordentlicher Progesteronmangel sozusagen aufgestaut oder hat sich gebildet. Und auch wenn dann eine Pille abgesetzt wird, die hormonelle Verhütung beendet wird, braucht der Körper ja oft noch eine ganze Weile, um eben wieder diesen Zyklus in natürlicher Art und Weise herzustellen. Vor allem, wenn du als Frau zum Beispiel ganz früh begonnen hast, die Pille zu nehmen, vielleicht schon mit 14, 15, vielleicht hattest du erst 2-3 Mal überhaupt wirklich deine Tage und hast dann zum Beispiel wegen schlechter Haut oder solcher Sachen angefangen, die Pille zu nehmen, weil das eben damals so gemacht wurde, weil man es auch nicht besser wusste. Und dann hatte der Körper nie wirklich die Chance, dieses hormonelle Gleichgewicht herzustellen und wirklich in diesen Zyklus hineinzufinden. Denn das ist eine unglaubliche Leistung unseres Körpers, jeden Monat rhythmisch diese ganzen Abläufe hervorzubringen, dieses schwingende Auf und Ab der Hormone hervorzubringen und einmal im Monat durch die Blutung auch diese Möglichkeit zu haben, komplett zu entgiften. Ich sage immer gerne, das ist nicht nur eine Entgiftung auf körperlicher Ebene, sondern die findet auch seelisch-geistig statt, wenn du da vielleicht auch schon dich mit deinem Zyklus beschäftigst und eine gewisse Zyklusachtsamkeit für dich durchführst, dann kennst du das bestimmt, was da alles auf emotionaler Ebene und auch auf geistiger Ebene während deiner Blutung passieren kann und wie wir da jeden Monat aufs Neue die Chance bekommen, wirklich Altes loslassen zu dürfen und uns komplett zu entgiften und von Dingen zu trennen, die unser Körper nicht mehr braucht. Und das alles braucht aber eben Zeit, das muss unser Körper sozusagen erstmal lernen. Und wenn da sehr früh eine Pilleneinnahme dazwischen gefunkt hat und unserem Körper dann eben etwas vorgespielt hat, also eine Vorspiegelung falscher Tatsachen, kann man so sagen, dann hatte er da einfach nie die Chance, das zu lernen. Und sehr viele Frauen, die dann irgendwann die Pille absetzen, haben eben besonders große Probleme damit, sei es dann sehr schlechte Haut, Haarausfall, Gewichtszunahme, Libidoverlust, unregelmäßige Zyklen oder gar keine Blutung mehr, unerfüllter Kinderwunsch und noch vieles andere. Also das ist auf jeden Fall der erste Punkt, warum heutzutage schon mal viele Frauen an einer Östrogendominanz leiden. Dann ein zweiter Punkt ist leider unsere heutige Ernährung. Auch vielleicht bei einigen Frauen ein gewisses Übergewicht. Also man darf nicht vergessen, dass die Östrogene, die künstlichen aus der Pille, sich vor allem auch im Fettgewebe speichern. Deswegen kann es sogar sein, dass noch 10 Jahre nach Absetzen der Pille immer noch Symptome da sind, weil der Körper diese in mikrokleinsten Partikeln gespeicherten Hormone aus den Fettzellen immer wieder in den Körper abgibt und da immer wieder für ein Ungleichgewicht gesorgt werden kann. Und das wäre dann zum Beispiel ein Zeitpunkt, wo es aus meiner Sicht wichtig wäre, erstmal diese Pillenhormone mit einer sehr fundierten naturheilkundlichen Therapie auszuleiten. Also die sind dann sehr spezifisch auch je einzelnes Pillenpräparat ausgerichtet, das mal genommen wurde, damit danach überhaupt eine gesunde Basis dafür da ist, um eben den Hormonhaushalt auszubalancieren. Und vieles von dem, was wir heutzutage essen, also sei es beispielsweise konventionelles Fleisch, da sind den Tieren künstliche Wachstumshormone gespritzt worden und die haben in unserem Körper einfach eine östrogenähnliche Wirkung und können sozusagen den Östrogenhaushalt auch noch wieder erhöhen oder eben da anregend wirken. Genauso ist es leider, dass BPA-Stoffe in Flaschen, in Wasserflaschen auch eine hormonähnliche Wirkung ausüben können. Wenn man zum Beispiel viel aus PET-Flaschen trinkt, dass auch in unserem Leitungswasser leider die Rückstände von den ganzen Pillenhormonen, die andere Frauen nehmen, enthalten sind. Und wenn wir viel ungefiltertes Leitungswasser trinken, wir uns da auch immer wieder noch mehr Hormone zuführen. Und dass dann auch noch verschiedene Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen, eben in unserem Körper zu Umwandlungsprozessen führen können, die letztendlich auch dann unser hormonelles Gleichgewicht durcheinander bringen. Und man darf auch nicht vergessen, dass vieles von dem, was wir essen, wenn wir uns jetzt nicht ganz ausgewogen und gesund ernähren, auch nochmal zusätzlich unseren Darm und unsere Leber belasten und dass beides bei der Hormonsynthese und bei dem Umbau ganz, ganz wichtige Organe sind. Und wenn die nicht gut arbeiten können, denn die Leber muss zum Beispiel auch die anflutenden Östrogene entgiften, dann kann das auch eine Östrogendominanz hervorrufen oder eine eventuell schon vorhandene noch verstärken. Also ist es da zum Beispiel bei mir in der Praxis auch immer der allererste Schritt, dass diese Ausleitungs- und Entgiftungsorgane in ihrer Funktion gestärkt werden, dass wir ganz individuell schauen, was wäre jetzt in deinem Fall zum Beispiel das, was du da bräuchtest, um überhaupt erstmal eine gesunde Basis, ein Fundament dafür zu schaffen, dass dann auch die Hormone wirklich in ein Gleichgewicht geraten können. Und dann ist noch ein dritter Faktor, der bei vielen Frauen heutzutage zu einer Östrogendominanz führt oder diese noch verstärkt. Wahrscheinlich hast du es schon geahnt, es ist nicht unbekannt, es ist leider der Stress tatsächlich. Wie auf alles in unserem Körper hat er auch an dieser Stelle eine sehr schädigende Wirkung, denn im Stress flutet ja von unserer Nebenniere her ganz viel Cortisol an und dieses Cortisol wird genauso wie alle anderen sogenannten Steroidhormone über den Grundbaustein Cholesterin und dann Pregnenolon aus dem Progesteron gebildet. Und da kann dann an dieser Stelle ein sogenannter Progesteronklau stattfinden, denn im Körper hat sozusagen aktueller Überlebensmodus immer Vorfahrt. Und wenn wir in einer akuten Stresssituation sind und Adrenalin und Cortisol eben ausgeschüttet werden in unterschiedlicher Reihenfolge, dann hat das immer Vorfahrt vor dem Progesteron, was dann ja eher auch die Grundlage bildet, damit wir schwanger werden können und damit eben unser Zyklus im Gleichgewicht sein kann. Und das kommt dann immer erst natürlich an zweiter Stelle. Dementsprechend kann hier Stress durch diese hohe Cortisolanflutung eben auch nochmal dafür sorgen, dass das Progesteron weniger wird und so eine relative Östrogendominanz entsteht. Allerdings muss man noch dazu sagen, dass bei vielen Frauen es ja so ist, dass dieser Stress eben sich über lange Lebensphasen hinstreckt und dass das dann irgendwann in der Nebenniere eher dazu führt, dass sie so erschöpft ist, dass sie gar nicht mehr viel Cortisol produzieren kann. Also bis dahin ist dann natürlich die Östrogendominanz schon lange entstanden. Und dann kommt irgendwann noch eine Nebennierenschwäche oder sogar Erschöpfung dazu. Das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie viel Cortisol sie überhaupt noch produzieren kann. Auch das ist etwas, was bei mir in der Praxis dann erstmal in einem Speichelhormontest bestimmt wird, genauso wie Östradiol und Progesteron, um das Verhältnis herauszubekommen, von dem ich vorher gesprochen habe. Und wenn wir dann feststellen, dass die Nebenniere wirklich schon erschöpft ist, was jetzt nochmal ein ganz anderes Thema ist, vielleicht mache ich da auch mal einen Podcast drüber, dann hat das aber auch wieder ganz vielfältige Auswirkungen auf unser gesamtes Hormonsystem, denn das interagiert dann zum Beispiel auch noch mit der Schilddrüse. Also an dieser Stelle einmal ganz kurz eingeworfen. Wer mir bei Instagram folgt, kennt das schon. Mit der sogenannten Triade zwischen Schilddrüse, Nebennieren und Eierstöcken. Also dieses Dreieck in unserem Körper sozusagen, was wir uns bildlich so vorstellen können, ist auch wirklich immer zu beachten, wenn da gewisse Hormone im Ungleichgewicht sind. Denn alles interagiert miteinander und beeinflusst sich gegenseitig. Und wenn zum Beispiel über einen längeren Zeitraum hinweg schon die Nebenniere geschwächt ist, dann kann das sich wiederum auch zum Beispiel auf die Schilddrüse dahingehend auswirken, dass sie mehr powern muss, um die fehlende Energie von der Nebenniere zu ersetzen und dass sie dann irgendwann in eine Unterfunktion rutscht. Sehr, sehr viele Frauen haben ja tatsächlich heutzutage auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion zu tun oder sogar noch schlimmer mit einer Hashimoto-Autothyreoiditis, also mit dieser chronisch entzündlichen Schilddrüsenerkrankung, die auch als Autoimmunerkrankung bezeichnet wird. Wenn du damit zu tun hast, dann kann ich dir tatsächlich nur total ans Herz legen, mal meine Podcast-Folge mit dem Interview mit Professor Findelmann zu hören, den Teil 2, denn da sprechen wir auch über Hashimoto und er hat als ganzheitlicher Arzt mit sehr, sehr viel Erfahrung da einen sehr, wie ich finde, inspirierenden, spannenden, weiten Blick drauf und kann einiges dazu sagen, womit Hashimoto auch auf psychosomatischer Ebene zusammenhängen kann und warum das auch ganz viel mit unserer Weiblichkeit zu tun hat. Und ja, da wirst du sicherlich für dich auch einiges rausziehen und mitnehmen können, wenn du wirklich mit dieser Erkrankung zu tun hast und da vielleicht auch für dich noch auf der Suche nach Heilungsmöglichkeiten bist. Wenn du also da in Bezug auf deine Schilddrüse das Gefühl hast, dass vielleicht irgendetwas nicht stimmen könnte, dann lass auf jeden Fall mal bei deinem Hausarzt die Blutwerte TSH und am besten freies T3 und freies T4 bestimmen, denn die letzten zwei sind die freien Hormone, die in unserem Körper dann wirklich zur Verfügung stehen und anfluten und das wäre sehr wichtig für eine fundierte Schilddrüsendiagnostik, nicht nur den TSH-Wert anzuschauen und falls sogar der Verdacht auf Hashimoto da ist, dann sollten auf jeden Fall auch noch die verschiedenen Autoantikörper angeschaut werden. Und wichtig ist es in dem Zusammenhang aber auch immer, dass du deinen Eisenwert bestimmen lässt und deinen Vitamin-D-Spiegel und das natürlich auch bei der Schilddrüse auf eine gute Versorgung mit Selen und Jod geachtet wird, wenn du eher in der Unterfunktion bist. Allerdings ist mit Jod bei Hashimoto vorsichtig zu verfahren. Also da sollte wirklich vorher im Urin erst getestet werden, wie der Jodspiegel aussieht. Und sehr, sehr vorsichtig zu dosieren, denn Jod kann in diesem Fall die Entzündungsreaktion eher noch befeuern. Also ich bin kein Freund davon, einfach unkontrolliert ein bisschen Jod einzunehmen, zumal wir in unserer heutigen Ernährung auch schon sehr, sehr viel davon zu uns nehmen, wenn wir uns nicht vegan ernähren. Denn in allen tierischen Produkten, also Milchprodukten, Fleisch, Eiern, und allem, was noch dazu gehört, ist auch immer ein bisschen Jod enthalten, weil die Tiere eben ja Jod-Salz-Lecksteine bekommen. Und zusätzlich wird ja auch in allen möglichen Produkten, die schon fertig sind oder auch wenn man mal essen geht, viel jodiertes Speisesalz verwendet, selbst wenn du das zu Hause nicht hast. Das heißt, auch wenn man nicht viel oder gar kein Fisch isst, bekommt man in seiner normalen Ernährung von vielen Seiten schon eine Jodzufuhr mit. Und ja, deshalb ist da einfach nur gut hinzuschauen und das sollte aus meiner Sicht nicht einfach so unkontrolliert substituiert werden. Und ja, zusätzlich zu diesen Schilddrüsenwerten, die im Blut bestimmt werden, kann es dann eben sinnvoll sein, dass du zum Beispiel zu einer Heilpraktikerin gehst, die auch auf Frauengesundheit spezialisiert ist, so wie ich, und dort wirklich mal deine verschiedenen Hormone im Speichel bestimmen lässt, also zum Beispiel Cortisol, Progesteron und Östradiol. Also das Östradiol ist eines von den drei Östrogenen, die in unserem Körper vorherrschend sind und ist aber in diesem Fall immer der Wert, der uns hier interessiert. Genauso kann es aber auch sein, wenn du zum Beispiel mit polyzystischem Ovarialsyndrom zu tun hast oder andere Symptome hast, die vielleicht Richtung Testosteronspiegel weisen, dass der auf jeden Fall auch im Speichel untersucht werden kann und dann noch einigen Aufschluss mehr bringen kann. Wenn du nun tatsächlich das Gefühl hast, dass bei dir auch ein hormonelles Ungleichgewicht vorliegen könnte, dann wäre es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, wenn du anfängst, auf folgende Dinge zu achten. Also, dass du als erstes eben deine Ernährung anschaust, da habe ich vorher ja ein bisschen schon was zu gesagt, und da auch schaust, ernährst du dich eigentlich mit gesunden Fetten? Also hast du zum Beispiel eine genügend hohe Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren, was auch leider in unserer heutigen Ernährung sehr, sehr schwierig ist. Vor allem, weil man vielleicht auch gar nicht mehr so viel fetten Seefisch essen mag, der wiederum sehr mit Schwermetallen und mit Mikroplastik belastet ist und dass es an der Stelle tatsächlich sinnvoll sein kann, ein hochwertiges Omega-3-Öl als Nahrungsergänzung zu sich zu nehmen. Genauso ist es mit dem Vitamin-D-Spiegel, der bei sehr, sehr vielen von uns leider zu niedrig ist, was vielfältige negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat. Also mein Merksatz für die Substitution ist da immer in den Monaten mit R, also von September bis April, wäre eine Substitution sinnvoll. Und in den anderen Monaten, also von Mai bis August, könnten wir selbst genügend Vitamin D bilden, aber nur, wenn wir täglich und immer dann, wenn natürlich auch die Sonne scheint, wobei auch wenn der Himmel bedeckt ist, können wir ein wenig Vitamin D bilden. Wenn wir da zwischen 12 und 15 Uhr mindestens 20 Minuten lang draußen spazieren gehen mit unbedeckten Armen, dem Gesicht in der Sonne und zwar ohne vorher einen Lichtschutzfilter aufgetragen zu haben, also ohne Sonnencreme, die sollte dann erst danach aufgetragen werden, falls du vorhast, dann noch deutlich länger in der Sonne zu bleiben. Und dass du ansonsten bei deiner Ernährung wirklich darauf achtest, gesunde, unbehandelte und biologische Lebensmittel zu dir zu nehmen, denn die konventionellen Lebensmittel, zum Beispiel jetzt Gemüse, die mit vielfältigen Pestiziden behandelt sind, können auch in unserem Körper die Hormone durcheinander bringen. Und noch viel extremer ist es eben bei den tierischen Produkten. Das hatte ich vorhin ja schon einmal kurz erwähnt. Also da wäre es wirklich unglaublich wichtig, dass du nur biologisches Fleisch oder Milch oder Käse oder Eier, was auch immer du da isst, wenn du nicht Veganerin oder nicht Vegetarierin bist, zu dir nimmst. Das ist da an der Stelle mein großer Appell an dich. Vor allem erstmal natürlich für deine eigene Gesundheit, aber genauso natürlich auch ja, für unsere Mutter Erde, für die Gesundheit unseres Planeten. Denn wie wir ja alle wissen, haben wir einfach keinen Planeten B und die konventionelle Landwirtschaft macht da leider so unglaublich viel kaputt, dass das einfach nicht zukunftsfähig ist. Und neben der Ernährung ist es aber auch noch wichtig, dass du in deiner Umwelt versuchst, diese sogenannten endokrinen Disruptoren soweit es geht zu vermeiden. Also das sind eben Stoffe, die in unser Hormonsystem eingreifen, die dort die verschiedenen Hormonsynthesewege durcheinander bringen und oftmals eben auch eine Östrogendominanz verstärken. Also beispielsweise das Thema Kosmetik. Da ist es aus meiner Sicht super zentral, wenn du nicht sowieso vielleicht deine Kosmetik schon selber herstellst, wie es inzwischen ja auch viele machen, wirklich nur auf zertifizierte Naturkosmetikprodukte zurückzugreifen, die du im Bioladen bekommst, teilweise auch in der Apotheke oder eben bei DM, Butni und so weiter. Denn alle konventionellen Kosmetikprodukte können irgendwelche schädlichen Stoffe enthalten, die in unserem Körper auch hormonähnliche Wirkungen machen können. Wenn du da ein bisschen sicherer sein möchtest, welche Produkte alle gut sind, auch zum Beispiel im Bereich Reinigungsmittel und so weiter, dann kann ich dir total die App CodeCheck empfehlen. Die werde ich hier auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die kannst du dir direkt aufs Handy laden und kannst dann damit die Barcodes der entsprechenden Produkte scannen. Und dann bekommst du eine super Aufschlüsselung darüber, was da für Inhaltsstoffe drin sind und was davon vielleicht schädlich wirken könnte in deinem Körper und auch in welcher Art und Weise es da schädigen könnte. Also das ist eine große Hilfe, wenn man am Anfang einer Umstellung steht und einfach noch nicht so genau weiß, wie man das machen kann und ja, zu welchem Produkt man denn da greifen sollte. Aber leider befinden sich diese sogenannten endokrinen Disruptoren oder wir können auch teilweise Xenoöstrogene sagen, eben noch in vielen anderen Stoffen in unserer Umwelt, also zum Beispiel auch in bestimmten Textilien und in allen möglichen anderen. Da packe ich dir hier auch nochmal einen Link in die Shownotes, wo du da ein bisschen genauer drüber nachlesen kannst, was du da am besten alles vermeiden solltest. Und was du weiterhin selbst auch noch für dich tun kannst, ist, dass du in jedem Zyklus wieder aufs Neue wirklich auf dich achtest. Wann sind vielleicht auch Tage, an denen du ein bisschen mehr Ruhe brauchst, zum Beispiel in den Tagen vor deiner Regel oder auch währenddessen, wo es wirklich für dich darum geht, auch mal eine Pause einzuhalten und deinem Körper eben die Möglichkeit zu geben, ja, all diese Aufgaben auch wirklich in Ruhe da durchführen zu können, die mit diesem Auf und Ab der Hormone verbunden sind, dass du dich ausreichend bewegst, denn das baut nicht nur Stress ab, sondern es gibt eben auch Studien dazu, dass Bewegung und vor allem Licht, also am besten spazieren gehen draußen in der Sonne oder joggen gehen oder Fahrrad fahren oder was auch immer, zum Beispiel PMS-Symptome lindern kann. Denn durch das Licht, durch den Lichteinfall haben wir auch wieder eine Auswirkung auf unseren Melatoninhaushalt und das spielt dann auch in den ganzen Hormonkreislauf mit hinein und bei der Bewegung natürlich auch, was da alles ausgeschüttet wird in unserem Körper. Also das heißt, das sind natürlich auch Sachen, die, wenn du da dein Augenmerk drauf richtest, schon eine erste Veränderung bringen können. Also auch natürlich entsprechende Entspannungstechniken zu lernen, wie meinetwegen Yoga, Pilates, Muskelentspannung nach Jakobsen oder was auch immer, was dir da einfällt. Super hilfreich und wirkungsvoll finde ich tatsächlich auch geführte Körpermeditationen, zum Beispiel den sogenannten Bodyscan, wie ich es auch in meiner 4. Podcast-Folge vorstelle. Und das kannst du dir einfach anhören und die da dann direkt mitmachen. Das hat eine unmittelbare entspannende Wirkung auf unseren Körper und kann damit auch dabei helfen, dein hormonelles Gleichgewicht wiederherzustellen. Und darüber hinaus gibt es natürlich die Möglichkeit, sich auch mit verschiedenen Frauenheilpflanzen zu unterstützen, sei es als Tee oder auch in anderer Darreichungsform, Urtinkturen und was es da alles gibt. An der Stelle gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten der Selbstmedikation. Der Frauenmantel zum Beispiel ist immer eine wundervolle Hilfe für uns, eine wundervolle Unterstützung für unser ausbalanciertes Hormonsystem, für unsere Weiblichkeit. Das ist einfach die urweibliche Heilpflanze, die uns da so, so viel schenken kann mit ihrem umhüllenden, geborgenheitsspendenden, mit ihrer liebevollen Energie, die mit einem weiblichen Schoß zu vergleichen ist. Und ja, die da wirklich auch schon ganz, ganz viel ausgleichen kann. Allerdings ist das eben erstmal dann nur sehr, sehr unspezifisch. Also das ist schon eine wunderbare Hilfe und eine wunderbare Möglichkeit. Wenn es allerdings um spezifischere hormonelle Disbalancen geht, dann wäre aus meiner Sicht es wirklich gut, sich da von einer fachkundigen Person begleiten zu lassen. Also eben zum Beispiel einer Heilpraktikerin oder möglicherweise auch einer ganzheitlich arbeitenden Frauenärztin, von denen es leider, wie ich finde, noch viel zu wenig gibt. Aber ja, schau da einfach, wer dich anspricht, wer da gut für dich sein könnte, um dir da wirklich auch fachliche Hilfe zu holen und dich an dieser Stelle einmal unterstützen zu lassen. Und zum Abschluss ist es mir auch noch wichtig zu sagen, dass es bei all den Dingen, die aus unserer Umwelt Einfluss auf uns üben können, Nahrungsmitteln, Kosmetika, Textilien und so weiter, bei dem Hormonsystem nicht nur darauf ankommt, sondern auch auf ja, die innerlichen Erfahrungen und alles, was sich im Laufe deines Lebens eben innerlich schon abgespeichert hat. Vielleicht auch, wenn du traumatische Erfahrungen gemacht hast oder all das kann am Ende auch unseren Pulsgenerator im Hypothalamus durcheinander bringen, der in einem rhythmischen, also pulsatilen Rhythmus eben die Releasing- oder Inhibiting-Hormone freisetzt, die dann erst auf die Hypophyse wirken, um von da aus alle anderen Hormondrüsen anzusprechen. Und wenn an dieser Stelle da etwas vorliegt, dann kann das zum Beispiel sein, dass eine Frau über eine lange Zeit einfach gar keine Blutung bekommt, also an einer sogenannten Amenorrhoe leidet, weil da wie noch eine Schockstarre im System ist und vom Hypothalamus aus zu wenig Botenstoffe ausgeschüttet werden und deshalb die Hypophyse auch nicht richtig arbeitet und sich das von da aus dann weiter durchzieht. Also nur, dass das auch eine Möglichkeit sein kann, die sozusagen mit vielen Themen zusammenhängt, was du vielleicht in deinem Leben schon für Erfahrungen gemacht hast und schon erlebt hast und dass es eben nicht immer nur darauf ankommt, okay, was mache ich gerade im Jetzt, in Anführungszeichen richtig oder falsch, also wie sorge ich jetzt heute gerade gut für mein hormonelles Gleichgewicht und dass dann irgendwann eine Frustration entsteht, weil all das vielleicht nichts bringt und all das nicht wirklich zum Erfolg führt und nicht wirklich deine Hormone ausbalancieren kann, dass es da eben auch noch tiefere Ebenen gibt, die da auch mit hineinspielen können, die an dieser Stelle ja eine Rolle spielen können, wo es dann auch wiederum natürlich wichtig wäre, dich gut von jemandem begleiten zu lassen, der sich da mit diesen Dingen wirklich auskennt oder eben vielleicht eine gute Psychotherapie zu machen oder was auch immer dann in dem Fall für dich stimmig wäre, um dem sich nicht alleine aussetzen zu müssen, was vielleicht einfach auch nicht so leichte Themen sind, die in deinem Leben mal vorgekommen sind und dass das eben nichts ist, was du irgendwie alleine schaffen musst. Das ist an der Stelle eigentlich nur das, was mir noch wichtig war zu sagen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Fülle an Informationen, die jetzt gerade einfach so aus mir rausgesprudelt sind, auch helfen können, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch was für dich lernen konntest. Und ich würde mich super freuen, wenn du mir vielleicht bei iTunes eine Bewertung geben magst, falls diese Informationen für dich wertvoll waren. Oder dass du diesen Podcast auch super gerne natürlich an deine Freundinnen weiterleitest, bei denen du das Gefühl hast, sie könnten es auch gebrauchen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung, freue mich, dass du hier heute mit dabei warst und wünsche dir alles Gute und vor allem ein ausbalanciertes Hormonsystem. Mach's gut und alles Liebe, deine Celia.